Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe von Micro Europa. Heute mit einer Sondersendung zum Thema 500 Jahre Pferdezucht auf der Schwäbischen Alb, nämlich im idyllischen Marbach. Im Rahmen unseres Abschlussprojektes haben wir, Studierende der Universität Tübingen, einige Tage auf dem Haupt- und Landgestüt in Marbach verbracht und das Gestüt genauer unter die Lupe genommen. Was dabei rausgekommen ist, hören Sie in der nächsten Stunde, und mit dabei sind unter anderem die Faszinationen und Legenden der arabischen Pferde, die Elisa Schwarz und Dominik Gänge genauer ergründet haben. Wie echte Spitzenpferde heute gezeugt werden, untersuchten Thomas Winkler und Stephen Gold in einem Besuch beim Besamungstechniker genauer, und wie Fohlen dann aufgezogen werden, erklären uns Sandra Fuhrmann und Iris Hoffmann. Ich bin Felicitas Schneider, hallo. Es gibt ja viele Besucherattraktionen auf der Schwäbischen Alb. Und eine von ihnen ist das weltweit bekannte Haupt- und Landgestüt Marbach. Das ist der älteste staatliche Pferdezuchtbetrieb Deutschlands und sogar eines der ältesten Staatsgestüte in ganz Europa. Meine Kommilitonen und ich haben einen Wintertag auf dem Gestüt verbracht und dokumentiert, wie so ein ganz typischer Tag für Pferde und Angestellte aussieht.
Es ist 7 Uhr an einem Wintermorgen. Ein wenig verschlafen betreten wir die Stallungen der Altwürttemberger Pferde auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach. Während es draußen noch dunkel und kalt ist, brennt im Stall Licht und es ist schön warm. Hier drin ist schon ordentlich was los. Die Pferdewirte misten die Stallboxen aus und füllen die Futtertröge. Jedes Pferd bekommt eine spezielle Futtermischung aus Müsli, Heu und Hafer. Der Pferdemist wird in großen Metallwegen nach draußen gekarrt. Auch die angehende Pferdewirtin Jessica Pravit ist schon früh auf den Beinen.
Ich stehe immer so um 6 auf und 7:15 stehen wir hier im Stall. Ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde. Ausgewischtet, also das ganze Nasse raus, die Pferdeäpfel raus und dann einstreuen, füttern. Also im Winter ist es ganz angenehm, da wird es einfach warm. Aber es gehört dazu und mir macht Spaß.
Die Glocke schlägt 7:30. Die Altwürttemberger sind satt und zufrieden und wir ziehen weiter. Draußen ist es immer noch dunkel und kalt. An uns fährt ein Traktor vorbei und streut die gefrorenen Wege. Der nächste Halt sind die Araberstallungen. Ein junger Mann in Reitermontur bringt eines der edlen Tiere in die Führmaschine. Sie erinnert an ein Karussell, in dem die Pferde im Kreis laufen. Die täglichen Laufeinheiten halten die Tiere fit. Ein Schimmel dreht bereits seine Runden. Mit Sonnenaufgang begeben wir uns in die Stallungen der Jungpferde. Hier beginnt die Fütterung erst um 8 Uhr. Der Ablauf ist ähnlich, aber alles ist größer und lebhafter. Als besondere Delikatesse erhalten die Pferde heute Karotten. Karl Single, der Ausbildungsleiter des Gestüts, begrüßt uns freundlich und erklärt, was während eines Arbeitstages auf dem Gestüt passiert.
Pferde ausbilden und Auszubildende ausbilden. Und die Auszubildenden müssen natürlich die gleichen Tätigkeiten wie die Mitarbeiter, die Bereiter, die Fertigen aus Pferdewirte auch machen. Das ist ja dann die Schulung, die Ausbildung. Pferde reiten, Pferde longieren, Pferde führen, Pferde pflegen. Alles, was man macht, damit es den Pferden gut geht.
Karl Single berichtet uns außerdem, wie die Arbeitszeiten auf dem Gestüt geregelt sind.
Wir sind ja ein Staatsbetrieb. Und da gibt es eine genau geregelte tarifliche Arbeitszeit für Auszubildende, für die Angestellten und für die Beamten. Das ist etwas unterschiedlich, aber man kann sagen, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sind 42 Stunden. Und Natürlich kommt noch der Wochenenddienst dazu, der wird in Freizeit vergütet.
Wir verlassen das geschäftige Treiben in den Stallungen der Jungpferde und kümmern uns um unsere eigenen knurrenden Mägen. Es ist inzwischen 10:30. Auf dem Weg zum Gasthaus fährt uns eine Kutsche entgegen. Die Kutschen gehören zur Fahrschule des Gestüts. Die Pferde lernen hier, vor der Kutsche zu laufen und werden außerdem an das Zuggeschirr gewöhnt. Eingespannt sind zwei der Altwürttemberger, denen wir am Morgen schon bei der Fütterung begegnet sind. Der Kutscher treibt die Pferde an und beginnt die einstündige Kutschfahrt durchs Dorf. Früher wurden Pferdekutschen als Transportmittel oder in der Landwirtschaft eingesetzt. Heute sind sie ein Touristenschmankerl. Gegenüber den Stallungen befindet sich die Schmiede, unser nächstes Ziel nach dem Frühstück. Seit wir aufgestanden sind, ist es nicht wärmer geworden, aber es scheint inzwischen eine schöne Wintersonne. Die Schmiede ist einige Minuten Fußweg entfernt und belohnt uns beim Eintreten mit molliger Wärme. Kurz nachdem wir angekommen sind, wird schon ein Pferd hereingeführt. Der Schimmel steht gelassen da und wartet auf seine neuen Hufeisen. Alle 7 bis 8 Wochen werden die Hufeisen abgenommen, der Huf gereinigt und das neue Eisen aufgeschlagen. Der Hufschmied Michael Krehl beschlägt alle 4 Hufen routiniert. Danach erklärt er uns, welche Eigenschaften ein Anwärter für den Beruf mitbringen sollte. Inzwischen ist es 2:30. Während die Pferde in der Schmiede neue Schuhe bekommen, werden jetzt, am Nachmittag, die Jungpferde ausgebildet. Sie lernen bei ihrer Ausbildung unter dem Sattel zu gehen, an der Longe zu laufen und werden an das Geschirr gewöhnt. Nach dieser Anstrengung bekommen die Pferde um 7 Uhr ihre abendliche Fütterung. Danach kehrt langsam Ruhe ein auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach. Die Azubis kehren in ihr Wohnheim auf dem Gestüt zurück, ganz nah bei den Pferden.
So, jetzt können Sie sich ja vorstellen, wie so ein Tag auf dem Gestüt abläuft. Das war ein Beitrag von Johanna Horn, Jens Hagelstein und Felicitas Schneider. Isländer, Shetland-Ponys und Haflinger kennen Sie ja bestimmt. Das sind die beliebtesten Pferderassen. Aber wie sieht es denn mit den Altwürttembergern aus? Kennen Sie die? Ich kannte die nicht, bevor ich mit in Marbach war. Und dabei sind Altwürttemberger tolle Tiere und leider vom Aussterben bedroht. Früher wurden sie zur Feldarbeit und zum Fahren, aber auch zum Reiten eingesetzt. Und durch die Industrialisierung wurden dann aber viel Arbeit von Maschinen erledigt. Und auch Reitpferde hatten andere Ansprüche zu erfüllen. Deswegen gerieten die Altwürttemberger fast komplett in Vergessenheit. Das Haupt- und Landgestüt Marbach bemüht sich aber sehr um den Erhalt der alten heimischen Rasse.
Das Haupt- und Landgestüt Marbach liegt idyllisch im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und bildet zusammen mit Ställen, Schmiede und anderen Gebäuden fast ein eigenes kleines Dorf. Wenige Schritte von den Hauptgebäuden des Gestüts entfernt befindet sich das Kompetenzzentrum Pferdezucht und Pferdehaltung Baden-Württemberg. Auf dem Weg dorthin fährt eine Kutsche an uns vorbei, die von einem dunkelbraunen, sehr kräftigen Pferd gezogen wird. Im Kompetenzzentrum angekommen, treffen wir Gerd Gußmann, der für die Zuchtleitung Deutsches Reitpferd verantwortlich ist. Er weiß, warum die Altwürttemberger früher so geschätzt wurden.
Wie das halt damals auch gewünscht war, das musste ein sehr, sehr unkompliziertes Pferd sein, weil der Bauer, der unter der Woche gearbeitet hat, war natürlich kein brillanter Reiter. Herr und Bauer, furchtlos und treu sind so Begriffe, die man mit dem Pferd verbunden hat.
Es ist ein großer Aufwand, so eine alte, vom Aussterben bedrohte Rasse wie die Altwürttemberger zu erhalten. Doch Gerd Gußmann ist sich sicher, die Genetik darf nicht verloren gehen, denn später könnte man von dieser profitieren.
Wir züchten heute sehr stark ohne Rücksicht auf die Gesundheit, weil man halt eine schnelllebige Zeit hat. Und irgendwann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man auf die Genetik des alten Württembergers zurückgreift, um einfach eine größere Resistenz gegen bestimmte Krankheiten oder eine größere Gesundheit auf dem Fundament wieder mit reinzüchten will.
In Marbach stehen 3 Altwürttemberger Hengste. Jeder von ihnen deckt im Jahr ca. 4 Stuten. Für einen privaten Züchter würde sich das Halten dieser Hengste wirtschaftlich nicht lohnen, da durch die wenigen Decksprünge nur ein paar hundert Euro im Jahr eingenommen werden können.
Deshalb ist es eine klassische Aufgabe, die dem Land zufällt, das ja auch durch seine Gesetze vorgeschrieben hat, dass man alte Rassen erhalten soll.
Zurzeit gibt es schätzungsweise nur noch 40 bis 50 Altwürttemberger Pferde. Die Rasse ist akut vom Aussterben bedroht und kann mit den übrig gebliebenen Tieren alleine kaum noch erhalten werden. Deshalb ist die Marbacher Gestützleiterin Astrid von Felsen-Zerweg im vergangenen Jahr nach Frankreich gereist, um dort einen neuen Hengst zu kaufen. Allerdings keinen Altwürttemberger, sondern einen echten Normannen. Der Grund dafür liegt in der Zuchtgeschichte der Altwürttemberger, erklärt Gerd Gussmann.
Einer der Gründungsväter der Altwürttemberger Rasse war ein Cognomen, der hieß Faust damals. Und deshalb ist die Frau Landstallmeister nach Frankreich gefahren und hat sich diese Cognomens angeguckt und war auch ganz begeistert.
Auf dem Gestüt in einem der modernen hellen Ställe trifft man den extra aus Frankreich geholten Cognomen-Hengst an. Ulysse Depré, kurz Uli, steht in der hintersten Box und teilt sich den Stall mit den Schwarzwälder Füchsen und den Altwürttemberger Hengsten. Wie sich herausstellt, sind wir Uli schon begegnet. Er zog vorhin die vorbeifahrende Kutsche. Wenn man direkt neben ihm steht, ist er sehr beeindruckend. Der dunkelbraune Hengst hat eine schwarze, kurze Mähne und ist so hoch, dass wir gerade noch über seinen Rücken schauen können. Sein Körperbau wird gedrungen, aber auch sehr muskulös. Fred Probst, der Hauptsattelmeister, kennt sich genauestens mit ihm aus.
Also morgens füttert etc. Ja, anschließend wird er eingespannt, er wird so eine Stunde täglich gefahren und dann kommt er so 2-3 Mal die Woche noch zusätzlich auf der Paddock raus.
Uli spitzt interessiert die Ohren. Er steht brav neben uns und lässt sich seinen Hals tätscheln. Sein Fell ist erstaunlich weich. Im Gegensatz zu ihm sind die Altwürttemberger Hengste etwas kleiner und schmaler gebaut. Uli überzeugt auch mit seinem Charakter.
Also er ist vom Umgang her ist er wirklich sehr, sehr brav, sehr anständig. Vom Fahren her ist er anständig und er macht auch unheimlich Spaß. Ja. Er ist durchlässig, ja, er stellt sich, er biegt sich. Ja. Und alle drei Grundgangarten, ein sehr, sehr guter Einspänner, muss man wirklich sagen.
Uli besticht durch alle seine Qualitäten. Doch auch mit ihm bleibt die Entwicklung der Altwürttemberger Rasse ungewiss. Ob sich die Population erhalten lässt, kann nur die Zukunft zeigen.
Charlotte Faul und Katrin Hummel berichten über die Zuchtbemühungen der Marbacher. An mich erstaunt das ja auch, dass man die Altwürttemberger auf traditionelle Weise, also in dem Hengst und Stute ein Schäferstündchen verbringen, nicht mehr erhalten können soll. Zum Glück gibt es da aber ganz ausgefuchste Methoden. Denn trotz seiner langen historischen Vergangenheit ist das Gestüt heute auch führend in der Entwicklung neuer Zuchtmethoden. Eben auch, um bedrohte Pferderassen zu schützen. Seit den 1990er Jahren betreibt das Gestüt seine eigene Besamungsstation. Stephen Gold und Thomas Winkler haben die Station besucht, um sich anzuschauen, wie in der modernen Pferdezucht ein neues Leben entsteht.
Tritt man durch das Tor des Haupt- und Landgestüt in Marbach, wirkt alles sehr traditionell. Fachwerkhäuser, Stallungen und ein plätschernder Brunnen. Doch auch hinter den denkmalgeschützten Fassaden ist die Zeit nicht stillgestanden. Gerade in der professionellen Pferdezucht wird heute längst nicht mehr alles dem Zufall überlassen. Dass sich Hengst und Stute einfach so auf der Koppel treffen, ist eher die Ausnahme. Vielmehr greift man heutzutage immer häufiger auf künstliche Besamungstechniken zurück. Tierärztin Dr. Yvonne Zander erklärt, warum man dem Pferd und seinen natürlichen Instinkten nicht mehr ganz freie Hand lassen möchte.
Es hat vor allen Dingen hygienische Gründe, weil im Natursprung ist die Gefahr, dass man Deckseuchen überträgt, relativ hoch. Und auch die Verletzungsgefahr ist natürlich groß. Es kommen immer mal wieder Verletzungen vor. Und das ist auch mit ein Grund, dieses Risiko zu minimieren durch die künstliche Besamung.
Die natürlichste Nebensache der Welt ist also bei den Pferden eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit. Denn nicht jede Stute mag jeden Hengst. Einen unliebsamen Bewerber kann sie schon einmal mit heftigen Tritten abwehren. Da bietet sich die künstliche Besamung an. Dafür benötigt man selbstverständlich zuallererst das Sperma des Hengstes. Wir haben uns diesen Prozess einmal angeschaut. In der EU-Besamungsstation in Offenhausen Eine Außenstelle des Gestüts bereiten die Besamungstechniker schon früh morgens für die Abnahme alles vor. In einer kleinen Halle wird zunächst eine Stute hereingeführt. Sie dient dem Hengst als Animierdame und soll ihn später richtig in Fahrt bringen. Dazu wird sie in einen sogenannten Probierstand gebracht, einen kleinen offenen Raum hinter einer Bretterwand. Anschließend kommt der Hengst durch ein zweites Tor dazu. Sofort bemerkt er die Stute. Erreichen kann er sie über die Abtrennung hinweg allerdings nicht. Doch wenigstens kann er so nah an sie heran, um ein wenig an ihr zu schnüffeln. Das muss er auch tun, denn dann fährt er aus, wie es von den Besamungstechnikerinnen charmant umschrieben wird. Der Hengst stürzt sich, da er die Stute ja leider nicht erreichen kann, auf einen ledernen Phantombock und legt los. Zeitgleich eilt Besamungstechnikerin Sabine Spark herbei, um mit einem Gefäß das Ejakulat aufzufangen. Dadurch wird kein Tropfen des Spermas verschwendet. Danach geht es mit der kostbaren Ware weiter ins Labor.
Das Frischsperma, das wir jetzt gerade genommen haben, wird hier aufbereitet, verdünnt, wird dann in solche Röhrchen abgefüllt. Da kommt dann ein Etikett drauf mit Name des Hengstes, Lebensnummer des Hengstes, die Stationsnummer von hier, das Datum und das Volumen. Je nachdem, wie das Sperma war, wie das Ejakulat war, gibt es dann grob zwischen 2 und 10 Portionen.
Und die können dann in stickstoffgekühlten Behältern rund um die Welt verschickt werden, sogar bis in die USA und nach Australien. Je nachdem, wo jemand eine Bestellung aufgegeben hat. Wer sich dabei für den Kauf welches Spermas entscheidet, ist letztlich davon abhängig, wofür das Pferd später eingesetzt werden soll.
Es sind ganz normale Pferdezüchter, ganz einfache Leute, die einfach einen bäuerlichen Betrieb haben, nebenher noch 2 Zuchtstuten, bis zum hochprofessionellen Pferdezüchter mit 10, 20, 30 Zuchtstuten im Stall. Ganz unterschiedlich. Oder auch eine Dame mit einem Pferd, das in die Jahre kommt und die ein Nachwuchspferd aus der Stute noch züchten möchte. Also von bis.
Der Kundenstamm ist also breit gefächert. Und auch in der Pferdezucht gibt es jedes Jahr neue Modeerscheinungen, was Rasse und Aussehen betrifft. Mal sind große, kräftige Tiere gefragt, mal eher kleine, schnelle. Die professionelle Zucht soll garantieren, dass jeder am Ende das optimale Pferd mit den richtigen Eigenschaften bekommt. Nach diesen Kriterien wird auch in Marbach selbst seit 500 Jahren gezüchtet. Hauptsattelmeister Klaus Niethammer begleitet die trächtigen Stuten des Gestüts 11 Monate lang von der Besamung bis zu ihrer Niederkunft. Anschließend betreuen Niethammer und seine Mitarbeiter die Fohlen über die ersten 6 Lebensmonate hinweg. Danach sind die Jungtiere so weit selbstständig, dass sie alleine fressen können. Das bedeutet für die meisten von ihnen auch den Abschied aus Marbach. Es zieht sie dann in alle Richtungen der Welt, ob nun zur Ausbildung als Spottpferd, zum Dienst in der Polizei oder auch in den Privatbesitz. Und wer weiß, vielleicht begegnen sie auf ihrem Lebensweg irgendwann einmal einem Halbbruder oder einer Halbschwester, deren Zeugung in der Besamungsstation von Offenhausen auf der Schwäbischen Alb begonnen hat.
Och, der arme Hengst darf gar nicht zu seiner Vorführdame. Und dabei duftet sie doch so verführerisch. Wenn das Sperma dann weltweit verschickt wird, gibt es auf der ganzen Welt kleine Pferdebabys mit Marbacher Wurzeln. Aber natürlich werden so auch Fohlen für das Gestüt in Marbach gezeugt. Problematisch wird das Ganze aber, wenn die Stute besonders wertvoll ist und man von ihr gerne mehrere nachkommen möchte. Denn Stuten können nur ein Fohlen im Jahr bekommen. Aber auch dafür gibt es inzwischen eine Lösung, den Embryotransfer. Im April 2013 wurden so in Marbach die Zwillingsfohlen Sesi und Samura geboren. Beide haben den gleichen Vater und theoretisch auch die gleichen Mütter. Praktisch aber unterschiedliche Mütter. Lisa Lammert und Sandra Detke sind der Frage nachgegangen, wie das möglich ist, auf der Außenstelle in St. Johann auf dem Fohlenhof.
Vor 200 Jahren brachte König Wilhelm I. von Württemberg erstmals edle Pferde aus dem Orient nach Deutschland. Er begründete damit die größte Araberzucht Europas mit echt ägyptischen Tieren, die im Haupt- und Landgestüt Marbach bis heute fortgeführt wird. Doch diese Blutlinien wurden über die Jahrzehnte immer schmaler und jede Stute kann pro Jahr nur ein Fohlen selbst zur Welt bringen. Eine schwierige Situation also. Man suchte nach einer Lösung und fand sie im sogenannten Embryotransfer. Mit dieser Methode kann man die Anzahl der Nachkommen von besonders wertvollen Stuten in einer Zuchtsaison verdoppeln. Und genau aus diesem Grund hat man sich bei der Vollblut-Araber-Stute Sadawi für den Embryotransfer entschieden, erklärt Gestütstierärztin Dr. Yvonne Zander.
Um dort die Nachkommen einfach zu erhöhen, haben wir uns bei dieser Stute für das Verfahren entschieden, weil es einfach sehr wenige Pferde in dieser Linie noch gibt und die Stute selber auch schon ein bisschen älter war, sodass jetzt nicht zu erwarten ist, dass wir auf normalem Wege noch sehr viele Nachkommen aus dieser Stute erhalten hätten.
Beim Embryotransfer wird ein Embryo von einer Spitzenstute künstlich in eine genetisch durchschnittliche Stute übertragen. Das Verfahren ist sehr teuer, aufwendig und beginnt mit der sorgsamen Auswahl der Empfängerstute. Diese muss neben den guten Mutterqualitäten auch noch andere Voraussetzungen erfüllen.
Zum einen darf sie noch nicht zu alt sein, sie sollte im Alter zwischen 3 und etwa 10 Jahren sein, weil je älter sie wird, desto mehr Veränderungen haben wir in der Gebärmutter. Und diese Stute sollte nach Möglichkeit auch schon mal selber ein Fohlen ausgetragen haben.
Zum Glück ist in Marbach die Auswahl an Kandidatinnen groß. Ist die passende Stute gefunden, beginnt die Tierärztin mit dem ersten Schritt, der Zyklussynchronisation. Unter Zugabe von Hormonen werden die Zyklen der beiden Stuten aneinander angepasst. 7 Tage nach der künstlichen Besamung erfolgt dann die Ausspülung des Embryos aus der Gebärmutter der Spenderstute. Die Leihmutter bekommt diesen Embryo dann eingepflanzt und bringt 11 Monate später ein Fohlen zur Welt. Die Tierärztin betont, dass während des gesamten Prozesses das Risiko für die Pferde gering ist. Alles ist wie geplant gelaufen, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Davon machen wir uns nun selber ein Bild auf dem Fohlenhof in St. Johann, wo die beiden Embryotransfer-Zwillinge leben. Lautes Wiehern und Hufscharen erfüllt die alten Gemäuer des Stalls. 42 Stutfohlen drängen sich um einen Heuhaufen in der Mitte oder kommen neugierig auf uns zugelaufen. Mittendrin Rainer Strobel, der in Anführungszeichen Papa der Herde.
Gut ist natürlich, wenn jemand Fremdes mit dabei ist, sind die dann auch neugierig. Ja. Also wenn ich alleine da bin, interessieren sie sich nicht.
Rainer Strobel arbeitet seit 36 Jahren auf dem Gestüt. Seine langjährige Erfahrung im Umgang mit den Fohlen spürt man sofort. Routiniert, aber mit einer großen Portion Liebe, kümmert er sich um seine Schützlinge. Die täglichen Streicheinheiten sind ihm eine Herzensangelegenheit. Er sorgt sich stets um das Wohl der Tiere. Bedenken, dass den Pferden bei der ersten Durchführung des Embryotransfers in Marbach etwas passieren könnte, hatte er damals nicht.
Ach gut, wir haben das ja schon so ein bisschen verfolgt. Das wurde ja, bevor man das bei uns im Gestüt gemacht hat, wurde das ja in Holland schon länger praktiziert und man hat eigentlich nichts Nachteiliges gehört und aus dem Grund sind wir da auch mit positiver Einstellung an die Sache dann rangegangen.
So außergewöhnlich ihre Zeugungsmethode, so normal ist das Aussehen der beiden Embryotransfer-Zwillinge. Die beiden Fohlen gleichen sich bis auf den unterschiedlichen Grauton ihres Fells haargenau. Sie sind nicht größer oder kleiner als die anderen Vollblut-Araber-Fohlen in ihrem Alter. Und so fallen sie in der Herde kaum auf.
Ach gut, die sind vom Verhalten her auch nicht anders wie andere Fohlen. Wenn das Embryotransfer-Fohlen sind, da merke ich keinen Unterschied. Außer die Wissenschaften kriegt was anderes noch raus. Aber, ja.
Beim ersten Embryotransfer in Marbach hat alles geklappt. Die beiden Fohlen sind gesund und entwickeln sich prächtig. Embryotransfer ist ganz klar eine Zuchtmethode mit Zukunft, auch in Marbach. Die medizinischen und züchterischen Vorteile liegen auf der Hand. Mit dieser Methode könnte man Qualitätsfohlen quasi am laufenden Band produzieren, theoretisch.
Nee, so fabrikmäßig läuft es ja auch nicht. Die Fohlen sollen ja artgerecht groß werden und artgerecht gehalten werden. Das ist uns auch wichtig. Die Zeit kriegen sie schon für uns.
Pferdezüchter können heutzutage aus einer Vielzahl an Möglichkeiten wählen. Mhm. Vom Natursprung über künstliche Befruchtung mit Tiefgefrier oder Frischsperma bis eben hin zum immer häufiger praktizierten Embryotransfer.
Also ich denke, an dieser Methode kommt man jetzt im Moment fast nicht vorbei. Es ist jetzt ein aktueller Stand der Forschung und wir betreiben hier auch Forschung, aber es wird sicherlich nicht die Regel. Also es wird immer die Ausnahme bleiben.
Micro Europa.
Micro Europa.
Nachdem ich in dieser Micro Europa Spezialsendung zum 500-jährigen Jubiläum des Haupt- und Landgestütes Marbach bereits erfahren habe, wie Fohlen im Jahr 2014 entstehen, würde mich auch wirklich interessieren, wie es mit den Fohlen dann weitergeht. Diese niedlichen, kleinen, flauschigen Tierchen, die am Anfang kaum auf ihren vier Beinen stehen können. Und innerhalb kürzester Zeit wären sie dann groß und stark. Ob Spitzensportler oder Polizeipferd, die Lebenswege der Fohlen werden später ganz unterschiedlich aussehen. Ihre Kindheit aber verbringen die Tiere gemeinsam in ihrer Heimat auf der Schwäbischen Alb. Sandra Fuhrmann und Iris Hofmann haben einen Blick in die Kinderstube der Marbacher Zuchtpferde geworfen.
Schmatzen, Scharren und Schnauben ringsum. Für unsere Aufnahmen sind wir zur Aufzuchtstation Hau in Offenhausen gefahren. Die Außenstelle des Gestüts beherbergt die Marbacher Hengstfohlen. Mitten in der Herde neugieriger Jungs, die sich um uns drängen, treffen wir den kleinen Delacroix. Der junge Württemberger mit dem glänzenden schwarzen Fell ist einer von Marbachs Hoffnungsträgern. Zu seinen Betreuern gehört unter anderem Johannes Schmidt. Der Auszubildende zum Pferdewirt ist schon jetzt ein großer Fan des Fohlens.
Ja, also die Curio Winnipeg des Fohlen, das ist eigentlich ein sehr ruhiges Fohlen. Das ist ein ganz netter, der kommt immer gleich her, ist ganz verschmust, ganz verspielt. Genau, das ist ein sehr sympathisches Fohlen.
Ein paar Kilometer weg, im Stutenstall auf dem Haupthof des Gestüts, genießen gerade einige trächtige Araberstuten ihr Frühstück. Wir hören deutlich das Zwitschern der Spatzen, die den Pferden in den Stallungen Gesellschaft leisten. Hier treffen wir den Mann, der Delacroix, und vor ihm zahlreichen anderen Fohlen auf die Welt geholfen hat. Den Stutenmeister Klaus Niethammer. Bei Fragen rund um Geburt und Aufzucht der Pferdekinder ist Niethammer um keine Antwort verlegen.
Ich mache das jetzt den Job des Stutenmeisters seit 1988 und das sind im Jahr so im Schnitt 40 Fohlen.
Stuten tragen ihre Jungen 11 Monate lang. Wenn sich dann Ende Februar die ersten Fohlen eines Jahrgangs ankündigen, sind Niethammer und seine Kollegen oft nächtelang in Bereitschaft. Sie schieben Stallwache und kommen selbst kaum zum Schlafen. Denn wann genau es soweit ist, kann selbst der routinierte Hauptsattelmeister nicht immer sagen. Keine Geburt ist wie die andere.
Irgendwo ist das immer was Besonderes. Also gut, in erster Linie steht natürlich im Vordergrund, dass es gesund ist, dass alles klappt.
große Weiden, viele Spielkameraden und eine intensive tierärztliche Betreuung. So können sich die Fohlen des Haupt- und Landgestüts optimal entwickeln. Aber zu einer guten Aufzucht gehört noch mehr. Zum Beispiel müssen die Pferdekinder auch an den Umgang mit Menschen gewöhnt werden.
Die Fohlen bleiben 5 bis 6 Monate bei ihrer Mutter. Und dann muss man in der Zeit gucken, dass man sie ans Halfter gewöhnt, ans Führen gewöhnt, Hufe aufhalten. So, das sind die Sachen, wo man darauf achten muss.
Ihren Namen bekommen die Fohlen übrigens erst nach der Trennung von ihrer Mutter. Der Name eines Württembergers richtet sich dabei traditionell nach dem Anfangsbuchstaben des Vaters. So beginnt etwa der Lacroix-Name mit einem D, nach seinem Vater de Curio. Wie bei den Württembergern ist es auch bei anderen Rassen. Ausnahmen bilden nur die Trakehner und die Araber. Bei ihnen wird der Name nach dem Anfangsbuchstaben der Mutter ausgesucht. Kehren wir noch einmal zurück in den Fohlenstall zu dem kleinen Delacroix und seinem Betreuer Johannes Schmidt. Die Herde der frechen Pferdejungs wird gerade vom Stall in den umzäunten Außenbereich getrieben. Wir fragen den Azubi Johannes Schmidt, wie es denn in Zukunft für unseren angehenden Jungs da weitergehen soll.
In dem Stall bleiben die jetzt bis zum Frühjahr und dann kommen jetzt im Frühjahr raus auf die großen Koppeln. Da können die auch wieder Tag und Nacht rumlaufen, fressen, sich bewegen, spielen, lernen und dann kommen sie eben mit 2,5 Jahren oder mit 3 Jahren dann ins Reitkommando, werden angeritten und dann wird es eben für die Auktion vorbereitet, entweder aber bei ihm eher nicht. Also der bleibt halt dann Hengst wahrscheinlich und der darf da bleiben, also in Marbach.
Da steht den jungen Pferden ja ein rosiges Frühjahr bevor. Draußen auf den Weiden und Wiesen spielen, frische Kräuter und Gras knabbern, eine schöne Kindheit. Schon so mancher Champion hat hier ganz klein angefangen. Zurzeit werden sogar ganze 250 Fohlen und Jungpferde auf dem Gestüt aufgezogen. Mittlerweile, über 500 Jahre Erfahrung, ist das Marbacher Gestüt ja auch ein echtes Traditionsunternehmen. Aber was passiert nach der Grundschule? Was sie dann lernen in ihrer Grundschulzeit, haben Alisa Weckfort und Jorinde Weinmann mit einem Blick hinter die Stalltüren herausgefunden.
Es ist 11 Uhr. An einem frostigen Vormittag stehen wir vor dem schmiedeeisernen Eingangstor des Haupt- und Landgestüts in Marbach. Das darin eingefasste Wappen des Gestüts, ein goldenes M mit liegendem Hirschgeweih darüber, thront majestätisch über uns. Auf der Landstraße vor dem Gestüt nähert sich eine Kutsche. Die großen Eingangstore des Gestüts öffnen sich und lassen die Kutsche vor uns in den Hof hinein. Der ausgestoßene Atem der schnaubenden Pferde bildet kleine Nebelwolken. Sie wirken routiniert und ruhig. Dies ist das Ergebnis einer gründlichen Ausbildung. Wir folgen der Kutsche über den Hof und nehmen den Weg über die steilen Steintreppen zur Reithalle. Dort öffnen wir vorsichtig die schwere hölzerne Rundbogentür, um einen Blick in die Reithalle zu werfen, wo die Jungpferde ausgebildet werden. Das Licht in der Reithalle ist gedämpft. Ein gesatteltes Jungpferd trabt an der Longe seine Kreise. Die Bereiterin Elisabeth Wiltawski beobachtet aufmerksam ihren Lehrling, eine Württemberger Stute namens Konkubine. Pferd und Ausbilder scheinen sehr vertraut miteinander.
Also das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd sollte natürlich schon relativ eng sein. Es dauert natürlich eine Weile, bis die sich an den entsprechenden Reiter auch dann gewöhnen und das Vertrauen zu dem haben. Aber das ist natürlich ganz wichtig in der Ausbildung, damit man da auch gefahrlos dann die Pferde auch reiten kann. Es ist auch wichtig für die Pferde, dass die eine Bezugsperson haben und dann auch dementsprechend hier im Stall auch ruhig sind und beim Reiten dann auch die entsprechende Ruhe haben.
Elisabeth Wiltawski hält eine Peitsche in der Hand. An deren Ende ist ein tennisballgroßes Knäuel aus Plastikstreifen befestigt. Jedes Mal, wenn die Bereiterin das Pferd antreibt, raschelt es. Dadurch wird das Pferd an fremde Geräusche gewöhnt und sein natürlicher Reflex zu flüchten kontrolliert. Nach der Trainingsstunde begleiten wir Elisabeth Wiltawski zurück in den Stall des Reitkommandos. Als wir die Stallgasse betreten, sehen wir über ein Dutzend weiterer Boxen mit Jungpferden. Die im Reitstall überwinternden Spatzen piepsen aufgeregt, als Konkubine in die Box geführt wird. Elisabeth Wiltawski streichelt beruhigend mit lobenden Worten den schlanken Hals der Jungstute und zieht sich gekonnt an ihrem Sattel hoch. So wird das Pferd an das Gewicht des Menschen gewöhnt. Bei der Arbeit mit dem Pferd muss man zuverlässig und aufmerksam sein. Dafür bekommt der Ausbilder auch viel von dem großen Tier zurück.
Das Schönste ist eigentlich, wenn man ein zufriedenes Pferd hat. Wenn man merkt, so dem geht's gut. Der ist mit sich im Reinen.
Auf den Gang vor den Boxen treffen wir auf Karl Single. Er ist der Ausbildungsleiter hier im Haupt- und Landgestüt. Auch nach vielen Jahren Erfahrung mit Jungpferden kann selbst er nicht sagen, welchen Berufsweg ein Pferd einmal einschlagen wird.
Im Laufe der Zeit wird sich herausstellen, für was sich das Pferd eher eignet, was für Qualitäten es hat. Und dann wird das eine Pferd eben ein Springpferd und das andere ein Dressurpferd.
Bei den Pferden ist es ganz ähnlich wie bei uns Menschen.
Alle gehen in die Grundschule, hat man früher gesagt. Und wer dann später mal studiert oder nicht, wer dann Zimmermannmeister wird oder Chefarzt, das wird sich dann erst später entscheiden.
Die Grundschule der Marbacher Pferde beginnt mit dem dritten Lebensjahr. Die Erziehungs- und Gewöhnungsphase umfasst alle Bereiche des Reitalltags, vom Sattelauflegen bis zum Erlernen der verschiedenen Grundgangarten. Je nach Veranlagung wird nach der Grundausbildung entschieden, ob die Pferde in die Zucht gehen, zum Verkauf stehen oder über eine Auktion vermittelt werden. Das spätere Berufsfeld der Pferde ist groß. Neben Dressur-, Spring- oder Polizeipferden gibt es auch eher untypischere Berufswege. Zum Beispiel als Therapie- oder Voltigierpferd. Warum gerade Marbacher Pferde gerne gekauft werden, fasst Karl Single für uns zusammen.
Weil sie brav sind, weil sie in der Herde aufgewachsen sind, weil sie klar im Kopf sind, weil sie in guter Aufzucht und klassischer Ausbildung vorbereitet worden sind.
Das ist der Bananenblut! Das ist der Bananenblues. Der Himmel hängt voller Bananenblues. Bananen, das ist, was man haben muss. Denn ohne ist man ganz und gar aufgeschmissen, das ist affenklar. Das ist der Bananenblues.
Das ist der Haferblues. Ja, das ist der Haferblues. Der Super-Doppel-Zentner-Hafer-Blues. Hafer, das ist, was man haben muss. Er macht das Traben, Traben schwer. Ohne ist man nur ein halbes Pferd. Das ist der Hafer-Blues.
Das ist der Bananen-Blues.
Das ist der Hafer-Blues.
Das ist der Bananen-Hafer-Blues.
Das ist der Hafer- und Bananenblues. Bananen braucht ein jeder Aff.
Jedes Pferd ist ohne Hafer schlaff.
Das ist der Hafer- und Bananenblues.
Auch so manche Olympiasieger haben schon mit der Marbacher Grundschule ihre Karriere begonnen. Welche Wege die Pferde nach der Grundschule einschlagen, hängt vom jeweiligen Pferd ab. Was aber alle Pferde machen müssen, unabhängig von Charakter oder Talent, ist zum Hufschmied gehen. Das Haupt- und Landgestüt hat dafür eine gestütseigene Schmiede, wo nicht nur Pferde beschlagen werden, sondern auch junge Schmiede ausgebildet. Lisa Maria Frei und Jessica Gehring haben den Schuhmacher für Pferde in der Schmiede besucht und seinem Azubi und ihm über die Schulter gespickt.
Lautes Geklopfe, der Rauch von verbranntem Horn,
Funken sprühen und mollige Wärme. All das findet man das ganze Jahr über in der Schmiede des Haupt- und Landgestüts Marbach. Die Schmiede versprüht den Charme einer längst vergangenen Zeit. Im Innenraum knistert das Feuer an der Feuerstelle, wo die Eisen heiß gemacht werden. Unzählige Werkzeuge und Hufeisen hängen an den Wänden. Der Hufschmied Michael Krehl greift selbstsicher nach seinem Hufmesser. Er ist in Marbach ein alter Hase. 1987 machte er hier seine Zusatzausbildung zum Hufschmied. Davor lernte er Metallbau. Mittlerweile bildet er selbst aus. Maximilian Boso, sein Azubi, ist 21 Jahre alt und seit 2012 in Marbach. Er selbst wuchs zu Hause in Lindau praktisch im Pferdestall der Familie auf. Schon früh wusste er ganz genau, womit er sein Brot verdienen will.
Ja, das hat bei mir schon als kleines Kind angefangen. Früher fand ich es halt toll, wo der Hufschmied da war, wenn es geraucht hat und so. Und dann habe ich halt im Laufe der Jahre immer mehr Interesse entwickelt. So ist das eigentlich ursprünglich entstanden.
Besonders gut an Marbach findet Max Boso, dass das Gestüt seine eigene Schmiede besitzt. Das ist nämlich eher unüblich. Normalerweise fährt der Schmied zur Kundschaft. Für Max bedeutet das, viel mehr Zeit und damit öfter die Möglichkeit zu haben, selbst zu beschlagen. Darum kennt er schon jetzt jedes einzelne Marbacher Pferd genau. Respektvoll tritt Azubi Max an die Schimmelstute Nadi heran und entfernt ihr mit wenigen Griffen das alte Hufeisen. Er hat das schon unzählige Male gemacht. Dann übernimmt der Meister die eigentliche Kunst. Die Pflege des Hufs mit Raspel und Hufmesser und Vorbereitung des Beschlags. Das Hufeisen im offenen Feuer glüht, Michael Krehl hält es an dem Pferdehuf. Ein bisschen muss er mit Hammer und Amboss schmieden, dann hat Schimmelstute Nadi neue Schuhe. Die Tradition des Hufbeschlagens reicht zurück bis ins 5. Jahrhundert. Und im Grunde genommen beruht auch die Arbeit von Michael Krehl heute auf nichts anderem als dem überlieferten Wissen von damals. In Marbach jedenfalls wird seit der Gestütsgründung vor 500 Jahren praktisch nach den immer gleichen Grundsätzen beschlagen, weiß Michael Krehl.
Nee, also beim Pferdebeschlag hat sich fast nichts geändert. Wenn man jetzt außerhalb in den Stallungen beschlagen tut, hat man Gasfeuer statt früher Kohlefeuer. Aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Maschinell geht gar nichts. Ja.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass heutzutage die Eisen fabrikfertig geliefert werden. Größentechnisch ist dabei alles möglich. Von Suppenteller großen Eisen für schwere Kutschpferde bis zu solchen, die kaum so groß sind wie die Handfläche eines Menschen und gut auf einen zierlichen Araberhuf passen. Bei Bedarf gibt es auch mal anschnallbare Kunststoffschuhe für den Pferdehuf. Ebenfalls von der Stange, versteht sich. Dennoch bildet Michael Krehl seine Lehrlinge ganz traditionell aus. Er betont, dass hier nach wie vor gelehrt wird, wie ein Hufeisen von Hand angepasst und geschmiedet wird. Fernab von Fabriken.
Ein Hufschmied, der kein Hufeisen schmieden kann, kann auch kein fertiges richten.
Maximilian ist schon der 20. Auszubildende unter der Leitung von Michael Krehl. Nach seiner zweijährigen praktischen Ausbildung wird er noch 4 Monate zur Beschlagsschule gehen. Zu seiner Ausbildung gehört auch medizinisches Fachwissen. Er muss jeden Knochen und jeden Muskel des Pferdes kennen. Außerdem auch Wissen über die Besonderheiten eines Hufs und dessen Krankheiten. Dieses Jahr legt er seine Prüfung ab und ist dann staatlich geprüfter Hufschmied. Anschließend möchte er sich selbstständig machen. Der Andrang auf die begehrten Ausbildungsplätze in Marbach ist sehr hoch. Wer sich für die Ausbildung zum Hufschmied interessiert, muss laut Michael Krehl folgende Eigenschaften mitbringen.
Ja, man muss einen Bezug zum Pferd haben, auf jeden Fall. Keine Angst vor Pferde. Und ein gewisses handwerkliches Geschick. Beste Voraussetzung ist, wenn man einen Metallberuf hat vorher.
Michael Krehl und sein Azubi Maximilian versorgen jedes Pferd, als wäre es ihr eigenes. Es wird gestreichelt, gelobt und gut zugesprochen. Die Schmiede wissen, sie sind nicht nur die Hufbeschlager. Sie sorgen sich täglich darum, dass kein Pferd den Boden unter den Füßen verliert.
Schickes Schuhwerk für schicke Pferde.
Musik.
Damit das Bild vom edlen Ross, wie man es von zahlreichen Bildern kennt, komplettiert wird, darf aber nicht nur das Pferd adrett aussehen. Der Reiter muss schon auch was hermachen. Darum wird nicht nur in Paris, Mailand und New York Mode großgeschrieben, auch in Marbach. Hier geht es allerdings nicht um den letzten Schrei, sondern vielmehr um traditionelle Reituniformen. Im ältesten deutschen Staatsgestüt ist es Tradition, zu festlichen Anlässen wie der Hengstparade oder zum landwirtschaftlichen Hauptfest schicke Gala-Uniformen zu tragen. Zu diesen Anlässen werden die Reiter und Kutschfahrer sogar richtig herausgeputzt. Aber auch im Alltag legen die Marbacher Wert auf ein stilsicheres Auftreten.
Über eine alte Holztreppe gelangt man in die Kleiderkammer. In Schränken, Vitrinen und Kartons sind die Kleidungsstücke gelagert. Die Uniformen hängen ordentlich, auf Kleiderbügeln aufgereiht in einem alten Holzschrank. Zum Schutz vor Staub sind sie in durchsichtige Plastikfolie oder dunkelblaue Kleiderhüllen gepackt. Die Mützen liegen in der obersten Ablage akkurat nebeneinander. Stolz packt Hauptsattelmeister Rudi Schmelcher die festlichste der Uniformen aus, die Gala-Uniform.
Also die Uniform ist erstmal die Mütze, der Reitrock. Der hat innen, kann man einen weißen Kragen einlegen, das Rot am Kragen oben, an den Stulpen und der Umschlag ist rot. Und dann gehört dazu noch eine weiße Reithose, Reitstiefel und weiße Reithandschuhe.
Seit 20 Jahren sieht die Gala-Uniform nun schon so aus. Davor bestand die Uniform nur aus einer schwarzen Jacke, einer roten Weste und einer Mütze. Das wurde bald als zu schlicht empfunden. Aus diesem Grund wurde die neue Gala-Uniform entworfen. Auffällig hebt sich das kräftige Rot an Kragen und den Säumen vom edlen schwarzen Reitrock ab. Dieser besteht aus strapazierfähigem Wolltuch. Die goldenen Knöpfe glänzen neben dem großen gelben Buchstaben M, dem einfachen Logo des Gestüts. Bis zu ihrem nächsten Auftritt werden die Uniformen wieder sorgfältig aufgeräumt. Doch nicht nur bei Festen gibt es eine Kleiderordnung. Auch im Alltag sollen genaue Vorschriften für die Arbeitskleidung gelten. Schon vor mehreren hundert Jahren wurde die Arbeitskleidung der Knechte deshalb durch eine königliche Dienstvorschrift festgelegt. Gabi Betz vom Gestütsmuseum trägt die historische Regelung vor.
Die Dienstvorschriften für Knechte des königlichen Landgestüts. Paragraph 8. Die Knechte erhalten während ihrer Dienstzeit vollständige Dienstkleidung, zurzeit bestehend in einer Stalljacke und ein paar Stallhosen von dunkelgrauem Tuch, ein paar hohen Stiefeln, ein blautuchene Kappe, diese Stücke mit einjähriger Tragezeit.
Seither hat sich einiges verändert. Die Arbeitskleidung ist bequemer und legerer geworden. Moderne graublaue Poloshirts mit dem Gestütslogo und wärmende graue Gestütsjacken für die kalten Monate gehören zur Grundausstattung und prägen das Gesamtbild. Tägliche Arbeiten wie Ausmisten und Ausreiten lassen sich in dieser Kleidung gut erledigen.
Der, wo drüben im Reitkommando ist, der hat eben einfach Reitstiefel, graue Reithose normalerweise an und dann wieder die Gestützjacke und Mütze, allerdings normal die Sturzkappe.
Die Uniform ist für Rudi Schmelcher auch Ausdruck der Zugehörigkeit zum Gestüt. Das Tragen der Gala-Uniform und auch der Gestütskleidung ist für ihn nicht wegzudenken. Er selbst trägt jeden Tag ganz selbstverständlich seine dunkelblaue Dienstmütze mit dem Marbacher Logo. Wenn es nach ihm geht, wird das Tragen der Uniform auch in Zukunft Bestand haben.
Die Tradition muss einfach bleiben. Wir sind ja Beamte, wir sind ja staatlich und dann gehört es da einfach dazu.
Aber nicht nur Tradition spielt eine Rolle. Auch nach einem knappen halben Jahrhundert Dienstzeit erfüllt es ihn immer noch mit Freude, die Marbacher Kleidung tragen zu dürfen. Sei es nun im Alltag oder bei Festanlässen.
Ach, ich muss mich einfach bekennen zu meinem Beruf. Ich bin zum Gestüt gegangen und bin eigentlich mit Freude dabei. Und dann muss ich eben die Tradition, die Uniform, die hier vorgeschrieben ist, sage ich jetzt einfach, muss ich auch tragen.
Und das tut Rudi Schmelcher Tag für Tag. Mit sichtbarem Stolz.
Ich habe mir sagen lassen, dass Graublau das neue Schwarz ist. Ein Beitrag von Anna Höhne und Salome Meyer.
Thank you.
Nachdem wir jetzt insgesamt sehr viel über das geschichtsträchtige Gestüt in Marbach wissen, fehlen mir persönlich aber noch ein bisschen die Legenden. Es ranken sich nämlich zahlreiche abenteuerliche Geschichten um das Gestüt und dessen Pferde. Vor allem um dessen arabische Pferde, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Dabei leben arabische Pferde schon seit fast 200 Jahren auf dem Gestüt in Marbach. In ihrer Heimat trotzen sie der heißen Wüstensonne und den klirrend kalten Nächten. Mit bis zu 70 Stundenkilometer laufen sie bis zur bitteren Erschöpfung. Ihre außerordentliche Schönheit macht sie zu weltweit begehrten Tieren und zum Stolz Marbachs. Elisa Schwarz und Dominik Gänge begaben sich auf eine Zeitreise, um die Faszination jener Tiere zu ergründen, für die selbst Prinzessin Alia aus Jordanien nach Marbach reiste.
Es ist eisig kalt. Unser Atem ist durch die Kälte sichtbar wie Nebel. Mit dicker Jacke, Schal und Handschuhen stehen wir im Gestütsmuseum in Offenhausen und betrachten die gelblich verfärbten Knochen eines alten Pferdeskeletts.
Also Kinder fragen, ob das ein Dinosaurier war oder so. Aber das ist einfach so, dass das dann aussieht, weil von da oben geht ja die Haut dann rüber, gell?
Museumsführerin Gabi Betz fährt mit der Hand über den dinosaurierähnlichen Kamm am Rücken des Skeletts. Es ist nicht irgendein Gerippe, das hier erhoben auf einem Podest den Besuchern präsentiert wird. Diese Knochen sind die Überreste des arabischen Hengstes Bayraktar, mit dem der Württemberger König Wilhelm I. den Grundstein für die renommierte Marbacher Araberzucht legte. Man sagt, er habe sich auf einem Feldzug so sehr in die arabische Pferderasse und insbesondere den Schimmel Bayraktar verliebt, dass er dazu sogar eine interessante Bemerkung in seinem Testament machte.
Bis zu seinem 24. Lebensjahr war der Zuchthengst. Und da war er dann so begeistert, dass er in sein Testament reingeschrieben hat, diese Zucht darf nie aufgegeben werden.
37 Stuten und 7 Hengste hinterließ Bayraktar im 19. Jahrhundert dem damaligen Königsgestüt Weil in der Nähe von Stuttgart. Dort lebte die edle Herde so lange, bis König Wilhelm I. starb und seine Erben irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten kamen. Weil sie die Pferdezucht aber laut königlichem Testament ja nicht aufgeben durften, vermachten sie die gesamte Herde dem Land Baden-Württemberg. So kamen die Nachkommen Bayraktars ins Staatsgestüt nach Marbach. In ihnen lebte die außerordentliche Tapferkeit, Schönheit und Ausdauer ihres Vaters weiter. Stolz war Marbach, und das soll auch heute noch jeder Besucher erkennen. Ein auffallend eleganter Kronleuchter an der Decke der Araberstallung wirft ein warmes Licht auf die Boxen. Umgeben von lautem Spatzengezwitscher erklärt uns Gestütsführerin Sabine Ilk, was es damit auf sich hat.
Diese Beleuchtung habe ich extra angesprochen, weil die eigentlich eher den Besucher vermitteln soll, hier ist etwas Besonderes. Und dieser Araberstall wird auch von vielen besonderen Menschen besucht. Also international gesehen kommen hier die Besucher wegen unserer Araberzucht von weit her.
Besondere Menschen sind zum Beispiel solche wie Prinzessin Alia aus Jordanien, die selbst arabische Pferde züchtet. Im Jahr 2007 reiste sie um die halbe Welt, um die Nachkommen Bayraktars in Marbach zu besuchen und sich von den edlen Wüstenpferden auf der Alp faszinieren zu lassen. Sie sind schlank in ihrem Körperbau, anmutig in ihren Bewegungen, erhaben in ihrer Ausstrahlung und dennoch rittig und leistungsstark. Auch der Friedrichshafener Künstler Ingo Koplischek hat eine besondere Beziehung zu den Araberpferden aus Marbach. Vor knapp 12 Jahren fertigte er eine lebensgroße Pferdestatue aus Bronze, die seitdem im Besucherzentrum betrachtet werden kann. Die Statue zeigt Hatban Ensahi, eine weitere arabische Pferdelegende, in voller Pracht. Rund 100 Jahre nach Bayraktar wurde der weiße Hengst mit dem Hechtkopf und den sichelförmigen Ohren aus dem ägyptischen Gestüt El Zara nach Baden-Württemberg gebracht. Heute ist kaum noch vorstellbar, auf welche abenteuerliche und riskante Reise sich Hatban Ensahi und seine Begleiter 1955 begaben. Ingo Koplischek erinnert sich an die Erzählung des damaligen Landesoberstallmeisters Georg Wenzler.
Man hat ihn mit dem Schiff rüber. Und da hat es ja am Mittelmeer geregnet, gell? Um Gottes Willen. Dieser Hengst, wo kein Regen gekannt hat, nur Staub und Sonne, hat er seine Jacke ausgezogen, Hemd runter und hat den Hengst zugedeckt am Rücken, damit nicht groß was passiert, gell?
Hatban Ensahi blieb trotz der stürmischen Meere unversehrt, sodass er in Marbach sowohl mit seinem sanften Wesen als auch mit seiner Qualität als Zuchthengst viele Menschen beeindrucken konnte. Ein Pferd der Empfindung sei der Araber, beschreibt Koplischek und erinnert sich an die Eleganz, mit der Hatban Ensahi über die Koppel zu schweben schien.
Wenn er bloß einmal Weile gelaufen ist, dann stellt er den Schweif hoch und stoppt mit einem Schlag. Das ist ja wie eine Ballerina, kann man sagen. Gell? Und ich finde das einfach toll, faszinierend.
Betrachtet man die Tänzer der Wüste im Lauf, lässt sich nachvollziehen, warum laut einer alten arabischen Sage Gott das Araberpferd aus dem Wüstenwinde schuf. Kraftvoll und dennoch leichtfüßig kommt uns bei unserem Besuch auf dem Gestüt Marbach ein solches entgegen. Stolz hat es den Kopf erhoben, seine Nüstern wittern den Wind, die Augen mustern uns einen Moment lang wachsam, fast verächtlich. Die Szene hat tatsächlich etwas Hypnotisches. Uns fällt es schwer, den Blick abzuwenden von der Vollkommenheit des Tieres, dessen glänzendes Fell in der Sonne fast schon silbern wirkt. Es ist ein wenig so, als würde der Weg zwischen Koppel und Stall zum Laufsteg und die alte arabische Sage lebendig.
Gott sprach, dein Name sei arabisch, das Gute sei gebunden an deine Stirnhaare. Ich habe deinen Besitzer zu deinem Freunde gemacht. Ich habe dir die Kraft zum Fliegen gegeben ohne Flügel.
Unglaublich, was für ein geschichts- und traditionsreiches Juwel sich da im idyllischen Marbach verbirgt. Angeblich war ja sogar schon mal die Queen of England in Marbach. Was da wohl so passiert ist? Schauen Sie doch mal nach, vielleicht sogar persönlich auf dem Gestüt. Das war's für heute mit Mikro Europa. Redaktion hatten Ulrich Hägele und Pierre Fruth, Technik wie immer Oliver Lichtwald und unsere nächste Sendung hört ihr am 25. Mai zum Thema Lebenslinien. Gleich geht's weiter mit dem Uniradio. Schaut doch auch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Ich bin Felicitas Schneider, euch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß!